Das Campus Magazin, ein Podcast von BR24.
In Bayerns Kitas gibt es Fachkräfte und Ergänzungskräfte.
Hier war die Quote schon immer so 40-60 ungefähr. Sie ist aber tatsächlich in den letzten Jahren jetzt noch mal gesunken.
Was das für die frühkindliche Förderung bedeutet, dazu gleich mehr. Außerdem schauen wir auf den Einzug von künstlicher Intelligenz ins Klassenzimmer. Und wir sind dabei, wenn Grundschüler sich mit Demokratie beschäftigen.
Das bedeutet, dass nicht nur ein König oder eine einzelne Person über alle anderen bestimmt, sondern wir alle als Gemeinschaft.
Das und mehr im Campus Magazin. Am Mikrofon ist Monika Wagner. Schön, dass Sie zuhören. Die Betreuung von Kleinkindern funktioniert in Deutschland je nach Region mal besser, mal schlechter. Das hat viele Gründe. Zum Beispiel, ob genug Personal vorhanden ist, aber auch, wie gut das Personal ist. Bayern beschäftigt bundesweit die wenigsten pädagogischen Fachkräfte in Krippen und Kitas. Wie das Ländermonitoring 2024 der Bertelsmann Stiftung zeigt, erreichen gerade mal 3% der Kita-Teams die wissenschaftlich empfohlene Fachkraftquote. Was das für den Alltag in Bayerns Kitas bedeutet, berichtet Monika Haas.
Die Elterninitiative Kellerkinder im Münchner Stadtteil Haidhausen hat einen perfekten Fachkräfteschlüssel. 2 staatlich anerkannte Erzieherinnen, eine davon als Leitung, und eine Kinderpflegerin betreuen jeweils auf Teilzeitstellen rund 15 Kinder. Kita-Leiterin Silvia Trudig erklärt, warum eine pädagogische Ausbildung aus ihrer Sicht unverzichtbar ist.
Unsere Aufgabe ist ja nicht nur, die Kinder hier aufzubewahren und ihnen was zum Essen zu geben. Wir haben auch einen Bildungsauftrag. Und natürlich geht es auch darum, dass man zum Beispiel früh erkennt, hat ein Kind sprachliche Schwierigkeiten? Gibt es vielleicht in der Entwicklung etwas Auffälliges, das beobachtet werden muss?
85% pädagogisch qualifizierte Fachkräfte sollten in Kitas tätig sein, so die Bildungsforschung. In Thüringen erreichen knapp 90% der Kita-Teams die von der Arbeitsgemeinschaft frühe Bildung empfohlene Quote. In Bayern sind es gerade einmal 3% der Kita-Teams. Katrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung.
Wenn wir uns darüber hinaus anschauen, für wie viele Kinder ist dann eine pädagogisch Tätige zuständig, müssen wir auch wieder feststellen, gemessen an wissenschaftlichen Empfehlungen, dass 60% der Kinder in den bayerischen Kitas in Gruppen mit nicht kindgerechten Personalschlüsseln sind, sodass wir auch hier noch deutlichen Verbesserungsbedarf sehen.
Sie fordert eine Aus- und Fortbildungsoffensive, um die Qualität der Kindertagesbetreuung und damit die Chancengleichheit voranzubringen. Dieser Forderung schließt sich die Gewerkschaft Verdi und die Arbeitsgemeinschaft der Elternverbände bayerischer Kindertageseinrichtungen an. In der sensiblen Phase der frühen Kindheit sei qualifizierte Betreuung unverzichtbar, betont Horst Helmut Fleck, Vorstand der ABK.
Vor diesem Hintergrund sollte unsere Landes- wie auch unsere Bundespolitik längst in die Gänge kommen und Bildung in diesem frühen Bereich wertschätzen und handeln.
Denn eine Überraschung ist die schlechte Fachkräftequote in Bayern nicht. Der Freistaat hat traditionell anders als andere Bundesländer stark auf Hilfskräfte gesetzt, erklärt Tina Friederich. Sie ist Expertin für Frühpädagogik und Professorin an der Katholischen Stiftungshochschule in München.
Hier sind schon immer Ergänzungskräfte im Einsatz, Kinderpflegerinnen, die in Kitas tätig sind, neben den Erzieherinnen. Und hier war die Quote schon immer so 40-60 ungefähr. Sie ist aber tatsächlich in den letzten Jahren jetzt nochmal gesunken. Und in vielen anderen Bundesländern wurden diese fehlenden Fachkräfte auch durch akademisch qualifizierte Fachkräfte ergänzt oder ausgeglichen.
Im Freistaat arbeiten im Vergleich aber nicht nur weniger Erzieherinnen, sondern auch viel seltener akademische Fachkräfte. Silvia Trudig von der Elterninitiative Kellerkinder kritisiert, dass in Bayern eine pädagogische Qualifikation nicht mehr Voraussetzung für Leitungsstellen im Kita-Bereich ist.
Auch wenn es vielleicht noch so spaßig ausschaut, was wir gerade machen, denken wir genau darüber nach, was braucht die Gruppe jetzt. Wir wissen aus Erfahrung und auch durch das Handwerkszeug, das wir in der Ausbildung mitbekommen haben, dass es einfach verschiedene Gruppenphasen, Dynamiken gibt und überlegen uns dann sehr gut, was können wir mit der Gruppe machen, damit sich die Dynamik positiv entwickelt und jeder zu dem kommt, was er braucht.
Das bayerische Familienministerium stellt dagegen die Datenberechnung der Studie in Frage und verweist auf Fortschritte im Personalschlüssel. Tatsächlich werden je nach Bundesland unterschiedliche Qualifikationen unterschiedlich bewertet. Dennoch fehlen in Bayern besonders viele Erzieherinnen. Das sollen eine Ausbildungsoffensive und Weiterqualifikationsmöglichkeiten ändern.
Monika Haas war das über die geringe Fachkraftquote in bayerischen Kitas. Matheunterricht in der Grundschule. Da denkt man ans Kleine und Große einmal eins. Aber natürlich lernen die Kinder noch viel mehr. Eine internationale Bildungsstudie, die TIMSS-Studie, untersucht regelmäßig, was Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Grundschulzeit können. In Mathe und auch in Naturwissenschaften wie Biologie und Physik. Zuletzt getestet wurde vergangenes Jahr in 58 Ländern. Aus Deutschland haben mehr als 4.400 Kinder teilgenommen. Jetzt sind die Ergebnisse da. Deutschland liegt, wie schon in früheren Untersuchungen, im Mittelfeld. Einzelheiten von Anja Braun.
Die für TIMSS 23 getesteten Viertklässlerinnen und Viertklässler in Deutschland haben nicht schlechter abgeschnitten als die Vergleichsgruppe 2019. Das wird als großer Erfolg gewertet. Denn gerade diese Schülerinnen und Schüler wurden in der ersten und zweiten Klasse, also ganz zu Beginn ihrer Schullaufbahn, von der Pandemie und den Einschränkungen im Schulbetrieb getroffen. Trotzdem bleiben die Ergebnisse bescheiden. Wie schon 2019 hat jedes vierte Grundschulkind nicht genügend Mathekenntnisse, um in der weiterführenden Schule den Anschluss zu bekommen. In Naturwissenschaften sieht das noch dunkler aus. Hier spricht man von 30% abgehängten Schülerinnen und Schülern. Insgesamt gibt es also keinen weiteren gravierenden Einbruch der Leistungen, trotz der erschwerten Bedingungen während der Pandemie, aber auch keine Verbesserung. Gering bleibt auch die Leistungsspitze. Gerade mal 8% erreichen die höchste Kompetenzstufe in Mathe. Außerdem besteht weiter eine enge Kopplung zwischen dem sozioökonomischen Status der Familien und dem Bildungserfolg der Kinder. Im internationalen Vergleich liegt Deutschland, wie auch schon 2019 und 2015, im Mittelfeld des Gesamtrankings. Die unerwartet gute Nachricht: fast 60% der Schülerinnen und Schüler haben Lust auf Mathe und sogar über 70% auf Naturwissenschaften.
Am besten schnitten bei der Studie Kinder in Asien ab. Singapur führt schon zum vierten Mal das Ranking in allen Kategorien an. Was läuft in dem Stadtstaat mit seinen 4 Millionen Einwohnern anders? Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston lebt in Singapur und berichtet immer wieder über das dortige Bildungssystem. Sie schildert, wie der Unterricht dort läuft.
Ich war vor kurzem tatsächlich mal im Matheunterricht in einer ganz normalen staatlichen Schule in Singapur. Und was mir aufgefallen ist, dass die Schulen sehr gut ausgestattet sind, auch technisch. Vorne steht ein Lehrer mit einem Headset auf, alle Kinder haben ein Tablet, haben da so Geometrieaufgaben gelöst, also Winkel eingezeichnet. Und diese Ergebnisse wurden dann auch wieder vorne an die Wand projiziert, dann wurde darüber gesprochen und es herrschte so eine totale, ja, Motivation und Lust auch zu lernen. Also ein Junge hat dann eine Aufgabe sehr gut gelöst und dann haben die Mitschüler tatsächlich applaudiert. Also es war auch einfach neben der technischen guten Ausstattung eine sehr gute Lernatmosphäre vor Ort. Und dieser Unterricht wird auch komplett aufgezeichnet. Dadurch, dass der Lehrer das Headset aufhat, wird das alles per Video aufgezeichnet. Und wer den Unterricht dann verpasst, zum Beispiel weil er krank war oder an dem Tag war gerade ein großes Sportturnier, einige Schüler waren nicht da. Das heißt, die können sich das dann im Nachhinein nochmal anschauen. Oder auch wenn jemand im Unterricht denkt, vorhin, das habe ich nicht verstanden, kann da auch nochmal reinschauen. Und das nehmen die Kinder auch tatsächlich ziemlich gut an.
Neben Top-Platzierungen in Bildungstests hört man aber auch immer wieder, dass die Kinder in Singapur ziemlich unter Leistungsdruck stehen. Stimmt das?
Es herrscht auch ein großer Druck. Also das kann man nicht abstreiten. Ehrgeiz, Leistungsbereitschaft, der Leistungswille, der ist ziemlich groß. Das, finde ich, sieht man schon sehr daran, dass die Kinder hier nicht nur tagsüber in die Schule gehen, sondern dann auch am Nachmittag oder am Wochenende noch private Nachhilfe nehmen in sogenannten Enrichment Classes, wie das hier heißt. Da gibt es hier in den Einkaufszentren ganze Flure, da ist ein Nachhilfezentrum neben dem anderen. Und da gehen die Kinder dann hin und nicht nur die, die versetzungsgefährdet sind, sondern da gehen auch die Kinder hin, die statt einer 2 eine 1 haben wollen.
In Deutschland gibt es ja häufig ein großes Leistungsgefälle innerhalb einer Klasse. Wie ist das in Singapur?
Auch da gibt es Unterschiede, aber mein Eindruck ist, dass die sehr individuell gefördert werden. Also es gibt dann andere Aufgaben für die Kinder, die schwächer sind, für die Kinder, die besser sind. Das heißt, dass die einen nicht unterfordert und die anderen nicht überfordert sind. Darauf wird in Singapur sehr geachtet. Die Lehrer kommen mir auch nochmal besonders motiviert vor, da auch wirklich viel für ihre Schülerinnen und Schüler zu tun, weil in Singapur wird die Leistung der Lehrer auch mehr belohnt. Also die können auch Karriere im Bildungssystem machen, wenn deren Schüler besonders gut abschneiden, bei den Abschlussprüfungen zum Beispiel, da gibt es Rankings, das wird auch wieder irgendwie belohnt. Das finde ich interessant, dass sie sich auch wirklich besonders bemühen, vielleicht, dass da auch kein Schüler auf der Strecke bleibt. Und sie versuchen auch, gerade jetzt im Punkt Mathe zum Beispiel, das wurde bei der TIM-Studie ja auch besonders abgeprüft, zu schauen, dass es den Kindern auch irgendwie Spaß macht und dass es für sie relevant ist. Also zum Beispiel gibt es häufiger einfach Probleme aus dem Alltag. Die gehen dann auch mal in den Supermarkt oder lauft mal runter zum Sportplatz und messt mal, wie groß ist der eigentlich ohne ein Maßband. Also so Alltagsprobleme und so anschauliches mathematisches Lernen, was denke ich auch nochmal hilft, dass die Schüler auch einfach Lust haben im Unterricht.
Lust auf Mathe und Naturwissenschaften. Unsere Korrespondentin Jennifer Johnston war das zum ausgezeichneten Bildungssystem in Singapur. Künstliche Intelligenz schreibt Texte, erstellt Fotos und Videos und immer mehr Menschen in Deutschland nutzen sie auch zum Lernen. Das hat diese Woche der Lernreport 24 gezeigt, eine repräsentative Studie zum Lernverhalten. Von den Befragten, die KI schon zum Lernen genutzt haben, sagten knapp 60%, dass sie mit KI erfolgreicher waren als ohne. Die KI als Lernhelfer wird auch in bayerischen Schulen immer öfter genutzt. Es gibt zum Beispiel Modellschulen für KI und immer mehr Schülerinnen und Schüler bekommen Laptops oder Tablets für den Unterricht. Wo es bei der Digitalisierung der Schulen vorangeht und wo es noch hakt, zeigt eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München. Monika Haas.
Während der Einsatz digitaler Techniken im Unterricht etwas zurückgeht, werden digitale Aufgaben anspruchsvoller und bewusster eingesetzt, erklärt Studienleiter Frank Fischer von der Universität München.
Ich denke, insgesamt sehen wir, dass wirklich ein starker Digitalisierungsschub jetzt auch in den Schulen angekommen ist. Die Schüler, Schülerinnen sind an sich schon aktiver im Unterricht dabei, was eben auch zu dieser Qualitätsverbesserung wahrscheinlich beigetragen hat, die wir da beobachten.
Die repräsentative Studie zur digitalen Bildung vom Lehrstuhl für empirische Pädagogik und pädagogische Psychologie an der Universität München zeigt, die Digitalisierung der Schulen ist auf einem guten Weg. Gleichzeitig wachsen die Herausforderungen. Im Auftrag der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft waren mehr als 1500 Lehrer, Schüler und Eltern für die Auswertung befragt worden. Der Großteil findet es sinnvoll, im Klassenzimmer Computerrecherchen durchzuführen und multimediale Aufgaben zu bearbeiten. Allerdings gibt es erhebliche Unterschiede, wie gut Schulen auf den digitalen Unterricht und die neuen KI-Technologien vorbereitet sind. Gerade einmal die Hälfte der Befragten erwarten von KI-Anwendungen einen Vorteil beim schulischen Lernen. Dabei verspricht gerade diese Technologie große Vorteile für individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler. Seit über 2 Jahren leistet das Oskar-Maria-Graf-Gymnasium in Neufahrn als Modellschule für KI in diesem Bereich Pionierarbeit. Schulleiter Stefan Bäumel erlebt, KI verändere Unterricht fundamental.
Ein schönes Beispiel, finde ich, ist jetzt zum Beispiel die Mathematik. Das ist eigentlich sehr gut, kommt den Kindern natürlich dann am Ende zugute. Auf der anderen Seite natürlich auch das Fach Deutsch, das sehr korrekturintensiv ist. Da gibt es auch Software-Tools, die einen unterstützen können, die Lehrkräfte unterstützen können. Meiner Ansicht nach, es braucht ein bisschen Zeit, aber der Gewinn, den man daraus ziehen konnte, ist sicher sowohl für Schüler als auch für Lehrkräfte unheimlich groß.
Das KI-Kompetenzzentrum an der Akademie für Lehrerfortbildung in Dillingen sowie ein KI- und Medienbudget für Software soll die Schulen dabei unterstützen. Realschullehrerin Stefanie Rumm steht als medienpädagogische Beraterin mit ihrem Teamkollegen in engem Kontakt mit den Realschulen. Vielerorts werden die Klassen gerade mit Laptops ausgestattet, so Rumm.
Also dass man weiß, wie kann ich dieses mobile Endgerät, das den Schülern jetzt zur Verfügung steht, wie kann ich das in den Fachunterricht einbauen? Die medialen Entwicklungen um uns herum, KI ist da ein ganz großes Thema im Moment, das viele Kolleginnen und Kollegen hellhörig macht, aber da braucht man auch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen.
Eine große Hürde in dieser Situation ist der allgegenwärtige Fachkräftemangel. Aber auch die rechtlichen und formalen Voraussetzungen müssen teils erst noch geschaffen werden. Während Schülerinnen und Schüler in der Umfrage ihre Kenntnisse bei der KI-Nutzung höher einschätzen als die Lehrkräfte, sind sie auf professionelle Begleitung in der digitalen Welt angewiesen. So haben 45% der Befragten bereits Probleme, wenn sie eine einfache Internetrecherche machen sollen. Am besten vorbereitet sind die Gymnasien. Frank Fischer von der Universität München betont:
Wir brauchen wirklich eigentlich eine Vollabdeckung bzw. eine Förderung für alle Schülerinnen und Schüler auf allen Schularten gleichermaßen. Und da ist wirklich noch einiges zu tun.
Der Experte plädiert deshalb auch für eine zukunftsorientierte Reform beim Referendariat, um angehende Lehrkräfte von Anfang an fit für die digitale Schule zu machen.
Neue Unterrichtskonzepte, die auf digitale Technologien setzen. Damit experimentieren Schulen weltweit. Eine Privatschule in London geht einen radikalen Schritt. Dort gibt es ein Klassenzimmer ganz ohne Lehrer. Unterrichtet werden die Kinder stattdessen von KI. Wie das funktioniert und welche Herausforderungen das bringt, berichtet Franziska Hoppen.
Das Klassenzimmer im Londoner David Game College sieht ein bisschen so aus, wie man sich ein Startup im Silicon Valley vorstellt. 7 Computer, davor bequeme Bürostühle. Die Neonleuchten in der Decke imitieren einen blauen Sommerhimmel. Die Wände sind mit einem futuristischen, wabenförmigen Muster verkleidet.
You can see realistic images.
Die 14-jährige Massa sitzt an ihrem Platz und verschwindet fast hinter der Virtual Reality Brille auf ihrer Nase.
I'm seeing lungs and a heart.
In der Hand hält Massa einen Würfel. Der imitiert ein menschliches Herz. Wenn sie den Würfel dreht, kann sie das Organ vor ihren Augen aus allen Perspektiven betrachten. So sieht ihr Biounterricht aus. Doch die VR-Brillen sind nicht mal das Besondere. In der Klasse gibt es keinen Lehrer mehr. Nur noch einen sogenannten Lerncoach, Alexander Van Sittert. Er sitzt in einer Ecke des Raumes vor zwei großen Bildschirmen. Ich mache hier mehreres. Durch die Daten, die wir sammeln, weiß ich, wann ich die Schüler unterstützen muss. Ich sehe, was sie auf ihren Computerbildschirmen sehen, weiß also, was sie gerade machen und ob sie auf dem richtigen Weg sind. Denn unterrichtet werden die Schülerinnen und Schüler von einer künstlichen Intelligenz. Während sie am Computer Aufgaben lösen, sammelt die KI Informationen. Sie merkt, wo die Teenager langsamer oder abgelenkt sind, wie sie am besten lernen, ob eher mit Bild, Ton oder Text. Und passt die Aufgaben jedem individuell an. Ich war in meiner alten Klasse immer schneller als die anderen und hatte nichts mehr zu tun. Meine Lehrer haben dann gesagt, ich soll auf die anderen warten. Hier kann ich in meiner Geschwindigkeit arbeiten und andere in ihrer. Die KI ist auch immer ansprechbar, erklärt ein Problem in dutzenden Variationen. Die Schüler in dieser Pilotklasse sind entweder unter- oder überfordert im normalen Unterricht, haben besondere Bedürfnisse. Ein Jahr lang sollen sie, jeder auf seine Weise, lernen und am Ende die GCSE-Prüfung bestehen, eine Art mittlere Reife in Großbritannien. Ausgedacht hat sich das Co-Schulleiter John Dalton. In einem normalen Klassenzimmer unterrichtet der Lehrer mit einer Universalmethode. Und meistens geht das auch gut. Aber einige Schüler haben ein Konzept dann vielleicht nicht verstanden. Das ist ihnen peinlich, sie bleiben zurück. Die KI verurteilt sie dafür nicht. Ein Kind kann die KI so lange fragen, bis es versteht.
Aha, got it.
Auf den ersten Blick wirkt es in dieser Klasse, in der alle auf ihre Bildschirme starren, etwas kühl. Aber Massa sieht das anders. Wir haben mehr Austausch als andere Klassen. Wenn wir eine Frage haben, stellen wir die einfach. Der Coach ist ja auch ausgebildet. In einer normalen Klasse sollen wir nicht reden, sondern alle einer Person zuhören. Und nachmittags gehen die Privatschüler raus. Sie lernen, wie man Referate hält, gehen klettern oder reiten. Und ja, sie haben dann auch Kunst, Sport und Sexualkunde. Denn das traut die Schule der KI dann doch nicht zu. Es gibt einige Einschränkungen. Noch kann die KI Menschen in einigen der komplexeren und sensibleren Fächer nicht ersetzen. Es wäre falsch, mit einem System über im Grunde intime menschliche Beziehungen zu sprechen. Noch, sagt Co-Schulleiter John Dalton, er ist zuversichtlich, dass das Experiment aufgeht. Im nächsten Jahr kann er sich vorstellen, die KI-Klasse zu erweitern.
Ein Klassenzimmer ohne Lehrer in London. Ein Bericht von Franziska Hoppen war das. Wer ist Chef von Deutschland? Wie bekommt er oder sie diesen Job? Und was ist Demokratie? Zu verstehen, wie unser Staat funktioniert, das gehört zur politischen Bildung. Die ist schon in Grundschulen wichtig, wie ein Beispiel aus Mittelfranken zeigt. Vera Held hat in Schwanstetten die Demokratie-AG besucht.
8 Schülerinnen und Schüler sitzen in einem Klassenzimmer an der Grundschule im mittelfränkischen Schwanstetten im Kreis und diskutieren. Es geht darum, ob die Kinder in der Pause in den Hecken spielen dürfen. Reihum sagt jeder seine Meinung. Die 10 Jahre alte Clara fängt an.
Ich finde es also jetzt nicht so gut, dass die Kinder da durchlaufen, weil da brüten ja auch Vögel. Mhm. Und die machen ja auch die Hecken kaputt, die Kinder.
Mhm. Ja, das stimmt.
Die anderen Kinder hören aufmerksam zu. Sie wägen Argumente ab. Hier darf jeder seine Meinung sagen, so wie es sich in einer Demokratie gehört. Aber es gibt Regeln, erklärt Mia.
Dass niemand verletzt wird mit diesen Wörtern, die man sagt dann. Also, dass man jeder eine eigene Meinung hat, aber es darf niemanden verletzen, niemanden ausgrenzen.
Seit dem vergangenen Schuljahr gibt es die Demokratie-AG an der Grundschule Schwanstetten im Landkreis Roth. Die Idee dazu hatte Lehrerin Michaela Koch.
Ich finde, es ist ganz wichtig, dass gerade schon die Kleinen die demokratischen Werte mit auf den Weg kriegen. Und ich finde, es ist einfach ganz wichtig, dass Kinder schon mitkriegen, eine Schule funktioniert nur, wenn alle zusammen was machen.
Am Anfang ging es erst einmal darum zu klären, was Demokratie eigentlich genau bedeutet.
Es gibt ein Sprichwort, das heißt Herrschaft des Volkes. Also es bedeutet, dass nicht nur ein König oder eine einzelne Person über alle anderen bestimmt, sondern wir alle als Gemeinschaft.
Zum Beispiel, dass halt in der Demokratie immer abgestimmt wird und sich einer sagt, zum Beispiel wie in der Diktatur, dass das wird jetzt so gemacht.
Sie können wählen, wen sie halt als Bürgermeister oder so haben wollen.
Im zweiten Schritt haben sich die Schülerinnen und Schüler überlegt, welche demokratischen Prozesse es an der Grundschule Schwanstetten gibt.
Bei den Klassensprecherwahlen zum Beispiel, da wird immer abgestimmt.
Mittlerweile planen die Kinder verschiedene Aktionen und gehen Probleme in der Schule an, die sie beschäftigen. So hatte der Bürgermeister der Marktgemeinde Schwanstetten eines Tages Post von den Kindern der Grundschule auf dem Tisch.
Zum Beispiel, weil es auch unter den Garderoben mal sehr dreckig war und dass es halt nicht gescheit geputzt wurde.
Das Problem wurde von Seiten des Rathauses gelöst. So erleben die Kinder Selbstwirksamkeit und werden immer selbstständiger, sagt Lehrerin Michaela Koch.
Wir haben uns ganz am Anfang mal so drüber unterhalten, welche Regeln vielleicht wichtig sind fürs Diskutieren. Dass halt jeder mal drankommt, dass auch jeder mal dazu ermuntert wird. Wir hatten ja auch Erstklässler dabei, was zu sagen, die vielleicht noch nicht so mutig sind wie die Viertklässler. Aber ansonsten war das irgendwann ein Selbstläufer.
Den Kindern macht die Arbeit in der Demokratie AG Spaß und sie spüren, wir können etwas bewegen.
Wiedersehen, Demokratie AG.
Demokratie zum Selbermachen. Vera Held über die Demokratie-AG an der Grundschule Schwanstetten. Das war's für heute vom Campus-Magazin. Im Studio war Monika Wagner.
Das Campus-Magazin. Ein Podcast von BR24.